Hallo und herzlich willkommen zur 260. Folge der Brille auf dem Couch. Eure Moderatoren für heute sind Jörn und Apfelkern. Hallo Apfelkern.
Hallo Spritti, oder soll ich Jörn sagen?
Ach, du weißt doch, in meinem Alter kommt man ständig mit so Sachen wieder durcheinander. Welchen Namen verwende ich jetzt?
Spörn.
Nee. Umgekehrt geht's auch nicht gut.
Spurns, the Ring of Fire. Ja, da gibt's Lieder über dich. Hast du schon mal gehört? Ja.
Ja, Feedback gab's keins. Großartig, glaube ich.
Doch, auf Instagram, oder? Oh Gott. Nee, das war schon davor, beim Quiz, zu wem die Rasierdinge gehören, oder? War das noch vor der letzten Folge? Uiui.
Ja, auf jeden Fall sind wir auf Instagram sehr aktiv. Da könnt ihr uns folgen unter
Brüllaffen-Couch.
Mit UE.
Bruelaffen-Couch, bitteschön.
Können sogar im Synchron sagen. Ja, da könnt ihr uns folgen. Wir posten nicht so häufig, aber wir posten ab und zu und auch beide Sachen jetzt mittlerweile. Ja.
Yay. Und nicht nur Essensbilder.
Mhm. Also nur am Anfang, als wir noch nichts zu posten hatten. Jetzt ist Bewegung in der Sache.
Ja, da wir kein Feedback haben, machen wir gleich mit dem weiter, was wir am besten können. Essen. Und zwar krumm und schiefes Essen bei Aldi Süd. Und zwar ist jetzt neu, Aldi Süd engagiert sich öffentlich gegen Lebensmittelverschwendung und verkauft Gemüse, das halt nicht der Schönheitsnorm entspricht, sondern krumme Möhren. Und ich weiß gar nicht, was es noch gibt. Krumme Möhren. Ich glaube auch Pilze mit verschiedenen Größen. Das ist jetzt das, was ich gesehen habe auf der Seite. So als Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung. Und der Spruch ist zum Beispiel, krumme Dinger schmecken genauso lecker wie die normalen. Krumm und köstlich, sagen sie. Das finde ich total schön, weil ich mir auch immer denke, es schmeckt doch nicht anders, nur weil die Gurke schief ist. Und ich kenne das halt alles von Opa oder den Eltern aus dem Garten. Da sehen die nicht aus wie im Supermarkt, sondern da sind die Zucchinis mal irgendwie gefühlt einen Meter lang und holzig. Oder die Bohnen lang krumm schief, die Möhren irgendwie auf den Stein gestoßen und dann so verzweigt. Und ich habe mich schon immer gewundert, warum gibt es das nicht im Supermarkt? Und ich finde das unglaublich toll, dass sie das dann da auch ins Sortiment bringen. Mal gucken, ob es dann irgendwie teurer ist, ob es günstiger ist. Das würde mich halt interessieren, weil wenn es Gemüse anderer Güteklasse ist, ist es dann auch günstiger oder ist es teurer, weil sie dafür werben? Aber per se finde ich das total gut, dass sie das machen und so ein bisschen die Botschaft bringen, nur weil die Möhre schief ist, ist sie jetzt immer noch eine Möhre. Ja. Toll. Schade, dass Aldi Nord das nicht macht, weil sonst würde ich nur noch schiefe Möhren kaufen.
Apropos Aldi Nord, rüsten die eure auch so auf? Weg vom Discounter hin zu so ein bisschen stylisch. Also bei uns haben sie jetzt so angefangen, welche umzubauen, so mit Holz und dann Kaffeeautomat hinter den Kassen.
Was?
Ja.
Also die haben angefangen, die Gebäude neu zu machen und die Gänge breiter und nicht so schmal und ein bisschen heller, aber es ist immer noch, wenn man nach oben guckt, die Decke nicht verkleidet und der Boden die gleichen braunen Fliesen, nix Kaffeeautomat.
Alles ein bisschen neu sortiert und die Schilder und das Drumherum alles so ein bisschen schicker gestaltet.
Mir ist schon aufgefallen, dass sie sich Mühe geben, also zum Beispiel sowas Quinoa, Chiasamen im Angebot zu haben, also Vollkornprodukte, um dann auch die hippen veganen Kunden anzuziehen. Also irgendwie auch es gibt ganz viel vegetarische Fleischersatzprodukte. Es ist auch gekennzeichnet, was vegan ist und was nicht. Ist für mich jetzt ernährungstechnisch nicht relevant, aber ich finde das halt richtig gut, dass sie das machen.
Ist mir letztens aufgefallen, dass sie so alles ein bisschen aufpolieren.
Und dann haben sie ja jetzt auch, also wirklich von den Werbekampagnen her, auf Minimalismus gesetzt, jetzt Lebensmittelverschwendung. thematisiert. Da glaube ich schon, dass sie so gucken, okay, was geht in den sozialen Medien, was interessiert gerade die Gesellschaft und sich da ein bisschen langhangeln. Finde ich cool.
Und dann gibt es hier auf deren Website. Werbekampagnen ist auch so was Neues, ne? Also ich meine, früher hatten wir keine. Weil, also ich kann mich erinnern, es gab früher keine Aldi-Werbung. Es gab halt höchstens Aldi-Prospekt, aber das war es auch.
Das finde ich halt schon wieder doof, weil Aldi kann halt auch einfach Geld sparen, indem es keine Werbespots produziert und das dann auch an den Kunden weitergeben in den Produktpreisen. Da denke ich so, ich brauche jetzt keine Kinowerbung von Aldi, ist ja Quatsch.
Ich hab eben gedacht, du wolltest argumentieren, die können Geld sparen, damit sie mehr Geld verdienen. Ich dachte, die sind ja schon reich genug und das lebt nur noch einer von beiden. Ne?
Ja.
Ja. Tja, naja, die haben genug Geld. Gut, sorry, ich wollte nicht so weit off topic von deinem krummen Gemüse wegkommen.
Ja, dann gehen wir mal zu krummen Preisen oder höheren Preisen. Die Butterpreise steigen. Ist es dir aufgefallen?
Nein. Und wir kommen später noch zu einem anderen Thema, was damit zu tun hat. Aber diese dämliche Frage, wo Politiker gefragt werden, wissen Sie, was eine hier Liter Milch kostet oder was ein Pfund Butter kostet? Ich habe da auch keine Ahnung. Ich kann es dir so grob irgendwie sagen, keine Ahnung. Zwischen 1 und 2 Euro die Milch, je nachdem, was du für eine holst. Die Butter war auch irgendwas um den Dreh. Aber ich kann es nicht auf den Cent sagen. Ich gucke da auch nicht so genau drauf. Wenn ich davor stehe, gucke ich, wie teuer es ist. Oder was ist günstiger, aber ich merke mir nicht den Preis. Das finde ich so komisch. Also bin ich wohl auch so ein alltagsfremder, abgehobener.
Also es kommt halt drauf an. Ich kaufe zum Beispiel Vollmilch irgendwie nur, wenn ich jetzt sage, ich mache Pudding für eine Kuchenfüllung oder so. Aber Butter ist bei mir ein Standardprodukt, allein schon fürs Backen. Weil ich finde, es macht den besten Geschmack und Margarine mag ich nicht. Ja, und da war es so, Anfang des Jahres war es 1,29 und jetzt sind wir bei 1,99. Butterpreis, deutsche Markenbutter bei Aldi. Wo ich auch so dachte, huch, Entschuldigung, haben Sie das Schild vertauscht? Nee, haben Sie nicht. Ja, und dann habe ich mal bei Google reingehauen, warum ist die Butter so teuer? Und dann haben die bei Google gesagt, ja, weil irgendwie keiner mehr Milch getrunken haben, die ganze Milch exportiert haben und jetzt irgendwie die Leute scheinbar auch langsam raffen, Butter ist gar nicht böse und Margarine nicht das heilige Streichfett und deshalb Butter kaufen. Und dann kommen wir zum Missverhältnis von Angebot und Nachfrage, wodurch die Butter teurer wird. Außerdem ist es irgendwie das Warengut, was sich gerade die Inflation so personifiziert, kann man das sagen? Also woran man das gerade am deutlichsten beobachten kann. Mhm. Ja, und weil also nicht so viel Milch mehr konsumiert wird, der Trend geht zu Pflanzenmilch. Ich trinke auch seit 2 Jahren oder so immer Müsli mit Pflanzenmilch, weil das ist jetzt echt, also da muss ich keine Kuh für im Stall haben. Die kann auch anderweitig ein schönes Leben haben.
Ich finde, Pflanzen sind auch viel leichter zu melken.
Ich auch. Einmal in Hochleistungsmixer, ein bisschen Wasser drauf, auf den Knopf gedrückt und dann hast du gemolken. Da musst du ja nicht mal einen Stall für haben. Ist schöner. Die machen auch nicht so viel Kacke. Genau, und dann gibt es halt Exporteinschränkungen gegenüber Russland, wo die Milch nicht exportiert werden durfte. Und dann haben sie ja natürlich auch nicht mehr so viel produziert, weil sie dachte, der deutsche Markt nimmt nicht so viel Milch und auf einmal steigt die Butternachfrage. Ja. Und lagern lässt sich Butter ja auch schlecht, um da irgendwie dann Lieferengpässe auszugleichen. Ja. Dann noch zur Sache Butter versus Margarine. Wenn du eins davon aufs Brot schmierst, was nimmst du?
Gar nichts mehr. Früher lieber Butter. Also Margarine habe ich gemocht, weil man sie leichter schmieren konnte. Ja. Wenn du die Butter, die feste Butter hast, also damals, als es noch keine von diesen weichen Buttern gab, sind diese Blöcke, dann war das immer schwer. Vor allen Dingen, wenn das Brot halt noch weich war und dann hast du dir das Brot damit kaputt gerissen, wenn du Hunger hattest und nicht warten konntest, bis die Butter ein bisschen weicher ist. Aber geschmacklich hat mir Butter eigentlich immer besser geschmeckt.
Hm. Mir auch immer. Und Margarine, das habe ich schon früh von meiner Mutter gelernt, ist ja eigentlich ein Produkt, das aus der Not entstanden ist, das Napoleon sich ausgedacht hat, ich weiß jetzt nicht, einer seiner Kriege, wer weiß schon, welcher das war, als es jedenfalls keine Butter gab in Frankreich, hat er gesagt, dann gib doch einfach Pflanzenfett zusammen und mach dann gesättigte Fettsäuren draus und dann ist es zack auch schon stabil bei Raumtemperatur und man kann es streichen. Man muss nämlich wissen, ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel in Leinöl, Walnussöl, weiß ich nicht, Sonnenblumenöl, ist flüssig bei Raumtemperatur. Und je gesättigter die Fettsäuren sind, desto fester das Fett bei Raumtemperatur. Ja, einfach weil diese Doppelbindung, die letztendlich zu ungesättigten Bindungen zählen, mehr Raum brauchen und deshalb weniger eng zusammenlegen, so gesagt. Und deshalb können sie sich mehr bewegen und sind flüssig bei der gleichen Temperatur im Vergleich zu gesättigten Fettsäuren. Ja, wie auch immer. Also gutes Fett flüssig, böses Fett hart. Und da fällt auf, Moment mal, wenn ich die bei Raumtemperatur liegen habe, sind ja Butter und Margarine fest. Korrekt. Also was ist denn jetzt mit den ganzen bösen gesättigten Fettsäuren in Butter? Ja, Butter ist jetzt nicht das gesündeste Produkt. Es ist, ich glaube, es hat 82% Fett. Auf keinen Fall was, wovon man viel essen sollte. Aber es hat halt auch ganz viel Vitamin A, E, K, also die ganzen fettlöslichen Vitamine. Guess what? Da ist Fett drin. Da sind fettlösliche Vitamine. Und es ist ein letztendlich Naturprodukt. Ist auch fast laktosefrei, also wird auch gut vertragen. Und Margarine ist letztendlich gesättigtes Pflanzenfett. Klar, man reichert es an mit Olivenöl für mehr Ungesättigte und auch mit Vitaminen und so. Aber was da alles drin ist, das liest sich schon so, wo ich mir denke, nee. Und auch die Butter, die dann streichfähig ist und versetzt ist mit sonst was, da habe ich immer keine Lust drauf. Ja. So viel dazu. Und dann sagt man auch immer, in Butter ist jede Menge Cholesterin. Ist es auch. Da lässt sich nichts anderes erzählen. Ich glaube 240 Gramm, das habe ich vorhin gelesen, aber ich habe den Tab jetzt gerade nicht mehr. 240 Gramm pro 100 Gramm. Ja, es ist nicht wenig, aber man muss auch bedenken, der Mensch stellt Cholesterin selber her. Und der stellt nur welches her, wenn er keins hat. Das heißt, wenn ich esse, dann geht die Eigenproduktion automatisch runter. Soll heißen, der Körper kann da schon ein bisschen flexibel drauf reagieren. Wir sind dem nicht komplett ausgesetzt. Klar, wenn ich pro Tag 2 Stücken Butter esse, nicht cool. Aber wenn ich mir mein Brot mit Butter schmiere oder ein Stück Kuchen esse, was mit Butter gebacken ist, ist das total in Ordnung. Und weil es besser schmeckt als Margarine, es sind jetzt irgendwie viele auf den Trichter gekommen. Oh, warum eigentlich mich weiter mit Margarine herumquälen? Ich kann auch Butter essen. Ich würde sagen, das ist Grund der Nachfrage.
Ja.
Ja. Und der aktuelle Milchpreis stand 7.8.2017, 10.30 Uhr im Agrarmanager bei Agrar heute, war, du kannst ja mal eine Schätzung abgeben, für das Kilogramm Milch.
1,17 Euro.
Schön wär's. 40 Cent.
40 Cent.
Ja, der Rohstoffwert. Also wenn man es verarbeitet zu Butter und so. Aber trotzdem. Also der Bauer kriegt 40 Cent dafür. Die verpacken es und homogenisieren es, dann nehmen sie wahrscheinlich 1 Euro. Aber das ist ja trotzdem echt nicht viel. Schon verrückt.
Tja. Ich möchte übrigens noch ergänzen, es war Napoleon der Dritte.
Oh,
der die Margarine erfunden hat. Also er hat sie nicht erfunden, er hat sie erfinden lassen. Und der Erfinder war der Chemiker Hippolyte Maigemourie. Zuerst hieß sie Beurre Economique, also preiswerte Butter, und später Margarine Mourie oder Mourier. Also nach ihm. Napoleon der Dritte war der Neffe von Napoleon Bonaparte.
Oh je, gut, dass du da bist, Spritti. Übrigens, Französisch, ich habe letztens erst rausgefunden, dass Monsieur, habe ich das erzählt? Ich glaube ja. Monsieur und Monsieur oder Monsieur, was so geschrieben wird, das gleiche Wort sind.
Monsignor. Und ich
dachte, was?
Das Italienische oder wie dieses Monsignore?
Nein, Französisch. Monsieur und Monisieur oder Monis.
Okay.
Monsieur? Ist es nicht?
Du bist die Frankreich-Expertin bei uns. Ich glaub dir das mal.
Doch, doch, doch. Ich habe eingegeben. Also Monsieur, M-O-N-S-I-E-U-R. Ja. Wenn man da auf Aussprechen lassen klickt, dann sagt er Monsieur. Und ich denke mir, hallo? Das kann doch nicht ein Wort sein.
Doch.
Das ist ja nicht mal...
Jetzt verstehe ich, was du meintest. Okay.
Das war ganz schön viel Ungläubigkeit. Also all mein Leben lang habe ich mich gefreut. Ist es so wie Mrs. und Miss, dass man irgendwie der unverheiratete junge Mann und der verheiratete und dann ist es eins. Was?
Ja.
Naja, zu viel Margarine im Mund gehabt beim Sprechen. Krass. Ja.
Gut.
Okay.
Dann mal Butter bei die Fische. Und zum nächsten Thema. Serien auf dem Couch. Ich wollte eigentlich nur kurz drüber reden. Ich habe Orphan Black die letzte Staffel gesehen. Ich glaube, die gibt es auch bei Netflix.
Die ersten zwei gibt es auf jeden Fall.
Naja. Entweder Markus oder ich haben, glaube ich, über die Serie gesprochen, als er angefangen hat. Und wir waren beide begeistert. Für die, die immer noch nicht wissen, was es ist, das ist eine kanadische Serie, glaube ich sogar, mit Tatjana Maslany in der Hauptrolle und Tatjana Maslany spielt diverse Klone. Also sie spielt wirklich viele unterschiedliche Charaktere. Die Hauptklone sind, glaube ich, 5, aber es gibt noch mehr, in denen sie dann auch auftaucht. Und die entdecken quasi am Anfang in der ersten Staffel, dass sie klont sind. Und dann gehen sie dem halt auf die Spur, weil sie auch gejagt werden oder weil Leute wohl hinter ihnen her sind und sie beobachtet werden. Und und das war jetzt die letzte Staffel, die 5. Und die Serie hat mir bis zum Schluss Spaß gemacht. Es gibt ja oft so, wenn Serien beendet werden, weil sie abgesetzt werden, dann hat man ein offenes Ende oder Cliffhanger und es ist nichts aufgelöst. Die Serie konnte so, wie sie wollte, enden und hat es auch ganz gut gemacht. Hat eine schöne letzte Folge gemacht und man konnte Abschied nehmen von den ganzen Charakteren und Gott, Tatjana Maslany hat viel öfter irgendwas gewinnen müssen. Ich glaube, einen Golden Globe oder einen Emmy hat sie gewonnen oder irgendwas hat sie gewonnen, aber die hat viel mehr gewinnen müssen, weil ständig, das ist dieselbe Schauspielerin, aber die spielt das halt so, dass ich jedes Mal denke, das sind andere Figuren. Ne? Das sind halt, dass ich nicht eine und dieselbe Person da drin sehe, sondern unterschiedliche Charaktere. Und das fand ich sehr cool. Und die sind halt auch so total vielfältig. Also sie spielt Sarah Manning, das ist ihre Hauptfigur. Das dann Cosima Niehaus, das ist eine lesbische Wissenschaftlerin mit Rasterlocken. Alison Hendricks ist eine Soccer-Mom.
die ist so Klischee. Also,
Helena ist so eine leicht gestörte, psychopathische Mörderin, die aber auch sehr cool wird später aus Russland und und so weiter. Und es gibt noch ein paar Rückblicke zum Anfang und zu vorher, da lernt man noch ein paar Sachen kennen. Und natürlich insgesamt die Handlung etwas verwirrend, weil es gibt religiöse Gruppen und wissenschaftliche Gruppen, die Jagd darauf machen und unterschiedliche Fraktionen und so ein bisschen habe ich da den Überblick verloren, aber es macht nichts. Die Serie hat mich trotzdem bis zum Schluss gut unterhalten und es wird so einigermaßen alles aufgelöst. Es war jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, oh, ich will aber noch wissen, was da und da ist, sondern es war echt zum guten Abschluss geführt worden und das wollte ich zumindest nochmal positiv erwähnen. Gerade wenn auf Netflix auch die ersten Staffeln sind, steigt in die Serie mal ein. Das sind liebenswerte Charaktere, es ist Action drin, ist auch ein bisschen Humor drin und es ist spannend und
Mir hat die auch gefallen. Also ich habe irgendwie 6 Folgen oder so von der ersten Staffel gesehen und dann hat sich das irgendwie verloren vor lauter Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen und naja, wie es halt so ist, wann kommt man dazu, eine Serie zu gucken. Aber gefallen hat es mir auch und ich würde es gerne weitergucken. Erstmal Sense8 fertig gucken. Wow. Ich glaube, das ist auch schon wieder irgendwie anderthalb Wochen her, dass ich eine Folgeserie geguckt habe. Wow. Wird hoffentlich bald besser.
Und dann wollte ich auf eine andere Serie noch eingehen, die auch schon länger läuft, wo wir auch schon drüber gesprochen haben.
Du tienes un acento chistoso. ¿De dónde eres?
De Colombia.
Ah.
No tienen 10 segundos para salir de aquí. 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1.
In den Kartellen geht's immer um die Nachfolge. Am Tag, als Pablo draufgeht, wurde das Cali-Kartell zum Staatsfeind Nummer 1. Calis Operationen wuchsen unaufhörlich zum größten Drogenkartell der Geschichte. Sie erschufen eine Scheiß-Kokain-AG, leiteten sie wie ein erfolgreiches Börsenunternehmen.
Willkommen zurück, Agent Peña. Amerika hat Pläne für Kolumbien. Ein Blutbad ist kontraproduktiv.
Cali besiegen zu können, musste man verrückt sein, dumm, mutig und Glück haben. Und das alles auf einmal.
Ja, Narcos, Netflix-Serie, Originalserie, die in den ersten beiden Staffeln die Jagd und das auf und das Ende von Pablo Escobar, Anführer damals des Medellin-Kartells in Kolumbien, wurde da dargestellt. Und dann ist Escobar ja, kein Spoiler, gestorben, erschossen worden, erwischt worden. Ende der zweiten Staffel, und dann habe ich erst gedacht, okay, ist jetzt vorbei, aber nein, es ging dann weiter, weil man hat zwischenzeitlich auch schon im Hintergrund nebenbei auch noch den Aufstieg des Cali-Kartells gesehen, und die dritte Staffel beschäftigt sich jetzt mit der Jagd auf die Köpfe vom Cali-Kartell. Die gehen da so ein bisschen anders mit vor. Pablo Escobar hat die Öffentlichkeit gesucht und hat wollte sogar in die Politik gehen und war überall beliebt bei der Bevölkerung, weil er Geld verschenkt hat, hat aber auch einen Krieg geführt gegen den Staat, einen Krieg gegen andere Leute, es sind viele da gestorben mit seinen Todeskommandos. Und das Cali-Kartell, beziehungsweise deren vier Köpfe, die arbeiten so ein bisschen im Hintergrund. Die sind riesig, die sind größer geworden als das Medellin-Kartell, mit Niederlassungen quasi in den USA, und haben das sehr aufgeführt, dass es auch legitime Geschäfte gibt, dass sie alles, die ganze Gesellschaft durchbestochen haben, vom niedrigsten Polizisten bis zum höchsten Politiker, alles, überall haben sie ihre Finger drin, weswegen es auch sehr schwer ist, sie dann zu bekommen, und sie sind halt auch versuchen sich zu verstecken. Also nicht so an der Oberfläche zu sein wie Escobar, der dann auch mal im Fernsehen auftritt oder so Sachen, sondern eher im Hintergrund. Und es funktioniert. Einer der beiden DEA-Agents aus der ersten Staffel, Pedro Pascal, der spielt Javier Peña, spielt da mit. Steve Murphy, der andere, ist nicht mehr dabei. Der hat in der zweiten Staffel quasi aufgehört, aber Peña geht wieder zurück nach Kolumbien und jagt dann mit neuen Partnern das Kartell. Wir sind aber nicht nur bei ihm. Er ist klar die Identifikationsfigur, den wir begleiten, aber es gibt auch noch den Sicherheitschef des Cali-Kartells, der auch eine wichtige Rolle spielt und den wir auch häufiger begleiten. Und wir sind natürlich auch bei den vier Köpfen selbst, und die auch noch einen Kleinkrieg mit einem anderen Kartell haben. Und ich habe erst gedacht, wie funktioniert das oder wie wird das funktionieren? Gerade weil Wagner Moura hat Pablo Escobar so großartig gespielt, wo man den Typen gleichzeitig gehasst hat, aber am Ende auch gedacht hat, schafft das? Kann er noch mal entweichen, dass es noch eine dritte Staffel gibt? Obwohl man natürlich wusste, wie es ausgehen muss. Aber das funktioniert. Ich finde, die Typen vom Cali-Kartell, natürlich sind jetzt auch vier, nicht nur einer, nicht so gut, und es ist auch nicht mehr so neu. Aber es funktioniert noch. Ich fand es noch spannend. Ich war noch mit dabei und es war großartig. Die Story ist halt auch, dass das Kali-Kartell vorhat, nach einem halben Jahr aufzuhören. Also noch ein halbes Jahr zu machen, möglichst viel Geld, sich dann zu stellen, mit ganz wenig Haftstrafen in den Knast zu kommen und danach legal zu sein. Aber trotzdem versuchen wir sie halt noch zu fangen, trotzdem versucht die Konkurrenz dann erst recht, sie zu übernehmen und ja, da, so entspinnt sich dann da die Geschichte. Die dritte Staffel ist abgeschlossen. Sie endet mit dem, auch kein Spoiler, Ende des Kali-Kartells, so wie man es kannte. Und es gibt aber auch noch eine vierte Staffel. Und da geht's, zumindest habe ich das so gedeutet, das Ende, wohl nach Mexiko. Und da in den Drogenkrieg.
Was ich mich frage, nachdem wir den Trailer oder so gehört haben, ist da viel auf Spanisch oder ist es wie halt am Anfang, wo man halt fragt, der Don de Eres Colombia oder so, das verstehst du ja alles. Ist es da mit Untertitel oder ist es so Alltagsspanisch, was man halt so versteht?
Also ich verstehe kein Alltagsspanisch. Auch okay. Du, der erste Dingsbums, habe ich nicht verstanden. Aber ja, es ist mit Untertiteln und es ist viel Spanisch. Es ist meiner Meinung nach, zumindest am Anfang, noch mehr Spanisch als bei den ersten beiden Staffeln. Ist halt, du hast Englisch wirklich nur, wenn wir bei Peña sind und Peña mit anderen Amerikanern sich unterhält. Sobald er sich mit Spaniern unterhält, also manchmal ist es dann auch noch Englisch, aber häufig geht es dann auch um Spanische und wenn die Spanier sich untereinander unterhalten, dann hast du nur Spanisch mit Untertiteln. Also ich habe es auf Netflix auf Englisch gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch ist, aber ich habe den Trailer ja auf Deutsch genommen. Und da ist das auch so, also vermute ich mal, dass es auf Deutsch genauso ist bei Netflix. Dass es einfach nicht übersetzen. Ich finde das, ja, sorgt zur Atmosphäre. Ich habe sonst auch manchmal ein Problem, gerade wenn ich es eh schon in der Fremdsprache Englisch schaue, dann noch Untertitel zu sehen, um zu lesen in der dritten Sprache, die ich überhaupt nicht kann. Aber es funktioniert. Man muss halt natürlich aufmerksamer sein. Ich gucke häufig, dass ich immer so nebenher mal hingucken, manchmal noch andere Sachen machen, das funktioniert da nicht so gut. Also man muss da schon intensiver gucken. Aber es funktioniert. Es geht. Ich finde es jetzt nicht so anstrengend.
Ich musste kurz ein bisschen schmunzeln über mein Alltagsspanisch. Weißt du, erst nicht wissen, dass Monsieur und Monsieur ein Wort sind, aber dann, hey, die Donde eres Colombia, das versteht man doch. Ja. Ja.
Donde es la biblioteca?
Oui, oui. Baguette. Bouillabaisse, Crepe, Macaron. Au revoir.
Ja, also ich empfehle das. Wem die ersten beiden Staffeln gefallen haben, soll da weitergucken. Es macht immer noch Spaß. Es hat natürlich nicht mehr diesen Effekt für den ersten beiden Staffeln, aber es funktioniert noch. Etwas schwächer vielleicht, eine halbe Banane oder eine Banane Abzug, aber ich glaube, ich habe es auch ziemlich gut bewertet. Irgendwie so mit 9 von 10 oder irgendwie sowas. Also es ist jetzt bei 8. Hat mir immer noch Spaß gemacht. Und man hat auch so Angst und leidet damit, weil diese Bosse haben natürlich auch alle einen Dachschaden und man denkt immer, dass irgendeine andere Figur sterben könnte, obwohl der vielleicht auch ein Mörder ist, aber man mehr mit dem einen Mörder mitfühlt als mit dem anderen und so. Das ist so bescheuert. Halt, ne? Aber ja, da wird man schon ein bisschen manipuliert. Und es ist halt auch so ein bisschen eine Geschichtsstunde, weil es gibt, und eigentlich ist es ja nervig, diese Exposition, wenn irgendjemand dir erzählt, was gerade passiert, damit du es verstehst, anstatt dass es irgendwie in der Handlung machen und so besser umsetzen. Das finde ich bei Filmen oft sehr nervig, gerade wenn am Anfang viel erzählt wird. Aber hier hat man halt immer in der Stimme von Javier Peña, der die Geschichte dazu erzählt, wie das halt abgelaufen ist im Hintergrund und so aus der Zukunft quasi, wo nicht aus der Gegenwart der Serie, sondern aus der Zukunft, wo man zurückblickt auf die Ereignisse und alles auch unterlegt mit Originalausschnitten dann. Also wenn es zum Beispiel um den Präsidenten geht, der zum Drogenkampf aufruft, dann siehst du den Serienpräsidenten und dann siehst du Ausschnitte vom echten Präsidenten. Oder du siehst, wenn die verhaftet werden, siehst du die Schauspieler, die verhaftet werden und du siehst die echten Drogenbosse, die verhaftet werden und alles. Und die sind auch ziemlich gut gecastet. Also du erkennst sie einigermaßen wieder. Das ist nicht total abstrus. Ja, das dieses Detailliebe gefällt mir dann schon gut.
So. Das ist echt cool. Ja. Und ich mag es auch immer, wenn man durch einfach mal Serien gucken, was Historisches lernen kann.
Ja.
Und mit so ein bisschen Spanisch-Vorkenntnissen. Ich weiß ja, dass es Senior heißt und auch so geschrieben wird. Vielleicht lernt man da ja noch was und poliert ein bisschen Sprachkenntnisse auf. Ja.
Gut, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil mein Netbook will mir Windows 10 installieren.
Wir machen jetzt weiter mit anderen Dingen, die Spaß machen, aber legal sind. Und zwar das neue Kesha-Album. Du hattest es ja in der letzten Folge besprochen und ich hatte eine lange Bahnfahrt letzte Woche und habe mir das einfach mal angehört und dachte mir so, wow, Tay-Tay kann einpacken. Also das war irgendwie so das Fazit. Es hat mich total überrascht, weil ich dachte, Kesha, das ist doch die dauerbetrunkene Skandalnudel, die sich um nichts als ihren Spaß kümmert, was natürlich auch völliger Schwachsinn ist, weil sie ja nur von ihrer Selbstdarstellung in den Videos kenne und die ist halt so, hey, ich hab Spaß den ganzen Tag, TikTok, morgens Alkohol. Ne, so kann man das doch zusammen.
Ja, ja.
Aber es hat mich wirklich überrascht und zwar, das hast du ja schon alles erzählt mit ihrem Manager und Missbrauch und schwere Zeit, Depression. Es ist einfach ein Album, was eine Geschichte erzählt, so über, wie komme ich von einem dunklen Ort dahin, wo ich jetzt bin und wo es mir besser geht. Und das, was ich so schön finde, ist, dass sie das mit den Hörern teilt und denen irgendwie auch eine Anleitung zum Glücklichsein geben will. So in Rainbow, das Lied, nach dem auch das Album benannt ist, wo sie halt sagt, ja, sieh es mal mit Farbe, mach es mal ein bisschen bunt und ich weiß, manchmal ist das alles ein bisschen gruselig, aber glaub mir, es wird besser. Es ist einfach schön und es ist nicht nur wie Taylor, die sagt, hey, ich habe da einen kleinen Streit mit ein paar anderen Stars, die mache ich jetzt in meinem Diss-Track voll fertig und der Beat ist fetzig, sondern es sind echt richtig schöne Texte. Ich mag sie auch vom Gesang her sehr, vor allem die Kombination mit Orchester, das hast du ja alles schon besprochen.
Die ist wirklich eine gute Sängerin, hat eine tolle Stimme, was, wie du schon gesagt hast, bei dem ersten Kram wie TikTok und so weiter, wo sie halt diese Popnudel war, untergeht, weil da viel dann mit Computer drüber gelegt ist oder Autotune und so weiter und das alles nicht so unnatürlich klingt. Aber wenn sie minimal instrumentalisiert singt, dann hört man halt, wie gut die Stimme ist. Wahrscheinlich auch ein bisschen nachgeholfen ist, aber ich denke trotzdem, dass die wirklich sehr gut singen kann.
Das ist halt auch irgendwie von der melodischen Aufbau nicht so dein Standard. Zwei Verse, irgendein ohrwurmmäßiger Refrain und dann kommt der Rap-Break, sondern es ist einfach mal anders. Und es sind wirklich so Partylieder drauf zum Rumhüpfen und Hintern wackeln wie Let Them Talk oder so, aber da sind auch welche, die kannst du anhören, wenn du gerade eine tiefsinnige, traurige Phase hast oder auch welche, die einfach lustig sind, wie Godzilla, wie es so ist, wenn man sich in Godzilla verliebt und Spoiler, ganz ja, okay, wenn man dem ausreichend Pizza und Videospiele hinstellt. Ja,
trotz der Ernsthaftigkeit, die du gesagt hast, ist halt auch immer noch so eine Portion Humor ab und zu drin, also ja, das ist eigentlich total runterzieht oder so, macht auch Spaß.
Total. Also das ist halt irgendwie eine Mischung aus so, lasst mich alle in Frieden, ich hab's geschafft, ich hab damit abgeschlossen, also schönes Leben noch, aber nicht mit mir, hoffentlich erkennt ihr, was ihr gemacht habt und lasst uns jetzt alle wild feiern und ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Humor, aber auch das Leben ist schön. Also es lässt, auch wenn da so traurige Lieder mit dabei sind, ein ganz warmes, angenehmes Gefühl zurück bei mir und ich würde das einfach nur weiterempfehlen und ich weiß ich nicht. Es fällt mir super schwer, 10 von 10 Bananen zu geben, deshalb sage ich jetzt 9 von 10. Ja. Richtig schön. Also, danke für den Tipp, Spritti.
Freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Und ja. Im Übrigen auch, wenn man den Song-Credits nachguckt, sie ist an jedem Song beteiligt gewesen, an fast jedem, an 2 nicht. Also als Schreiberin. Und an den beiden, wo sie nicht beteiligt ist, doch, an dem einen hat sie die Musik noch dann geschrieben, an denen, wo sie nicht beteiligt ist, ist ihre Mutter die Songwriterin.
Welcher ist das?
Godzilla und Old Flames.
Ja, der Old Flames, der fällt voll raus. Der ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, das ist auch der, zu dem ich am wenigsten Zugang habe auf dem Album.
Ja. Ihre Mutter ist auch Singer-Songwriterin wohl gewesen. Und auch Schreiberin, unter anderem für Dolly Parton und Pitbull und Kesha. Was für eine interessante Mischung.
Ja. Ne? Was man halt so macht. Okay. Und weißt du, wie man sich in Deutschland ganz leicht als Pitbull fühlen kann?
Nein.
Indem man seine Weißwurst nicht pellt. Oh. Ich war in Bayern. Und wie sollte es anders sein? Es gab Weißwurst. Und ich dachte mir so, Weißwurst isst man mit süßem Senf. Kenne ich, hatte ich schon mal. Und dann habe ich meine Wurst in Stückchen geschnitten, in den Senf getunkt und gekaut. Und alle so, du kommst nicht von hier, oder? Und ich so, nö. Ja. Weißt du, welchen Fauxpas ich mir geleistet habe?
Du hast sie nicht gezuzelt?
Oder geschält, ja.
Nee, nicht schälen, ist wieder was anderes. Zuzeln ist so, dass du sie draus saugst, dass du das Bret aus der Haut quasi saugst.
Ja, und pellen ist halt ohne Mundkontakt. Ja, ich hatte halt ein paar, wir waren eine Runde aus ganz Deutschland, ein paar, die es auch mit Darm gegessen haben und dann dachte ich mir so, nichts Böses dabei. Wer denkt auch drüber nach, wenn er seine Wurst in Scheiben schneidet, weil wie isst man Würstchen, ne?
Ja.
Ich meine, eine normale Bratwurst ist auch im Darm. Und solange das nicht eine Plastikhaut ist, esse ich das mit. Naja. Und dann wurde mir gesagt, das ist halt traditionell. Auch weil das innen so ein weiches Brät ist, was man halt so gut rauszuzeln kann.
Ja.
Ja.
Hat's dir geschmeckt?
Ja, wobei ich mich dann irgendwann sehr beobachtet fühlte. Ich hab's halt nicht eingesehen, dass dann da so Also, der war ja auch der größte Teil schon weg und ich dachte mir, meine Güte. Das ist doch auch nur Darm.
Ich muss sagen, ich habe schon länger nicht mehr gegessen, aber früher fand ich es nicht so dolle. War irgendwie nicht so mein Ding, diese weiche Konsistenz. Okay, ich bin Mainzer. Wenn hier halt warme Wurst ist oder so, dann ist das Fleischwurst. Und die war ich vielleicht eher gewohnt. Ein Weißwurst war nie so mein Ding. Ich fand das immer so ein bisschen komisch, diese weiche Konsistenz. Sorry, liebe Bayern.
Ich habe mich gefragt, warum ist die so hell? Also die meiste Wurst ist ja irgendwie so ein bisschen rosafarben durch Pökelsalze. Aber warum ist die so weiß? Und dann habe ich halt gegoogelt und eins der Geheimnisse ist, ist es kein Pökelsalz drin, sondern normales Kochsalz. Da ist Kalbfleisch mit drin. Was es halt auch ein bisschen heller macht als Schwein, aber auch Eischnee. Wahrscheinlich macht dieser Eischnee auch diese lockere Konsistenz mit. Typische Gewürze sind Petersilie, Pfeffer, Zitronenpulver, Makis, also die Blüte von der Muskatnuss, Zwiebeln, manchmal auch Ingwer und Kardamom, wobei Ingwer und Kardamom mir ganz schön exotisch vorkommen für sowas. Naja. Und dann gibt's halt so die Sache, mindestens 51% Kalbsfleisch, dann Fettgehalt nicht über 30%, Fremdwassergehalt nicht über 25% und so weiter. Ja, dann habe ich mich gefragt, warum zuzelt man das einfach? Und Wikipedia, die gute Seite, erzählt einem ein bisschen was über die Geschichte der Weißwurst. Und das kam so, eigentlich wollte der Metzger ganz normale Wurst zum Braten machen. Es war aber kein Schafsdarm mehr da, um da so feine dünne Würstchen abzufüllen. Hatte also seinen Lehrling losgeschickt und der Depp hat natürlich Schweinedarm angebracht. Und der ist natürlich zu dick, um darin Würstchen zu machen. Wie hat der kluge Metzger sich geholfen? Ganz einfach, er hat es nicht gebraten, sondern er hat die Wurst gebrüht und dann so gebrüht serviert. Ja. Es gibt auch in Polen oder so ähnliche Würste, aber darüber wollen wir nicht reden. Wir haben ja schon von Weißwurst keine Ahnung.
Wann habt ihr die denn gegessen?
Zu Mittag.
Also vor oder nach 12?
5 vor 12?
Dann war das ja noch sehr gut, weil das 12 Uhr läuten darf sie nicht hören.
Ja, Da dachte ich auch, das ist bestimmt aus einer Zeit, wo rohes Eischnee irgendwie nicht gut zu halten, roher Eischnee nicht gut zu halten war.
Ja, Würsten. Also die wurde als rohes Brät im Darm verkauft, ungebrüht, und man hatte keine Kühlung. Und deswegen musste sie halt schnell gegessen werden, früh, und das hat man dann trotzdem beibehalten.
Ja, Traditionen sind ja auch was Schönes.
Ja. Und wer hat's erfunden? Die Schweizer.
Ach so.
Ja, das erste schriftlich dokumentierte Rezept der Weißwurst wurde in der Schweiz 1950 durch Züricher Metzger, durch den Züricher Metzgerverband fixiert.
Was gibt's zum Znüni? Weißwurst. Ja, ich habe dann noch ein bisschen weitergelesen. Es gibt auch eine Hamburger Variante. Und da wird Land- und Meeresgetier vermengt. Da war das eine Zeit, da hatten sie eine Menge Störe und haben einfach Kaviar mit reingeschmissen. Ja, wenn man es hat, was soll man machen?
Genau.
Davon habe ich aber noch nicht gehört, dass es das irgendwie noch gibt. Kann ja sein, als Spezialität.
Dann kommen wir mal vom Hauptgericht zu einer möglichen Beilage. Vielleicht nicht gerade zu Weißwurst, aber...
Das wäre eine Kombi, da schmeißen einen die Bayern wahrscheinlich gleich raus.
Du krebst ja immer so hippe Lebensmittel aus, von denen ich dann noch nie was gehört habe. Was sind denn Linsennudeln?
Na, sie sind das, was der Name sagt. Nudeln aus Linsen.
Warum? Ende. Warum?
Warum? Verschiedene Sachen. Einfach so, weil man es kann. Ich meine, das ist ja auch irgendwie ein Grund, warum man aus...
Schmeckt eine Nudeln denn nicht normale Nudeln?
Doch, aber man muss ja mal was Neues ausprobieren. Ja, sie sind glutenfrei im Vergleich zu normalen Nudeln und weil Linsen sind eine Hülsenfrucht und kein Getreide wie Weizen, woraus normale Nudeln, die Standardnudeln so bestehen. Und gleichzeitig haben sie auch weniger Kohlenhydrate und mehr Eiweiß. Und in dieser Gesellschaft, wo die Leute sehr bewusst mit ihrer Ernährung umgehen oder es zumindest versuchen, ist Eiweiß ein hippes Thema. Und wenn es heißt 26 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, dann sind es eine Linsennudeln. Ach nee, dann rennen sie alle schreiend los und schmeißen ihr Geld entgegen. Ja. Habe ich ausprobiert, gab's, darf man das sagen, bei DM. Guter Preis. Und ich war einfach mal so interessiert. Wie schmeckt denn die Linsennudel? Richtig gut. Richtig gut. Nicht wie eine normale Nudel. Also ich glaube, wenn man Vollkornnudeln hat oder so, dann kann man nicht erwarten, dass sie schmecken wie normales Passazeug. Sie war so ein bisschen fester, nussiger, herzhafter, hatte jetzt aber keinen pupsigen Hülsenfruchtgeschmack zum Beispiel. Also es war echt gut. Und 26 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, das ist das gleiche wie Rindfleisch, ne? Also mageres Rinderhack.
Mhm.
So, das ist schon echt eine gute Sache. Ja.
Okay. Linsen habe ich ja auch so nie. Also Linsensuppe war nie so mein Ding. Ich habe immer Erbsensuppe bevorzugt.
Ah, es ist aus roten Linsen.
Auch noch.
Ja, rote Linsen, ich weiß gar nicht, wie es genau ist. Es sind irgendwie geschälte Linsen und deshalb garen die viel schneller. Also ich weiß nicht, ob du schon mal Linsen gekocht hast, aber rote Linsen kriegst du in 10 Minuten gar gekocht, während du die klassischen Teller- oder Berglinsen, die du für die deutsche Linsensuppe benutzt, da kochst du schon 30, 40 Minuten, bis sie durch sind. Also ich weiß nicht, ob du schon mal, hast du schon mal getrocknete Hülsenfrüchte?
Nein.
Zubereitet? Also man muss die ja immer einweichen, am besten über Nacht, wo man sich denkt, boah, spontan kochen ist ja damit nicht. Und dann muss man die auch noch gefühlt ewig kochen. Und da sind rote Linsen halt perfekt. Haben viel Eiweiß und man kann die einfach reinschmeißen, kochen und fertig. Und da denke ich mir so, wenn die immer sagen, aber du musst doch Fleisch essen für deine Proteine. Linsennudeln haben genauso viel Protein auf 100 Gramm wie ein Stück Rind. Okay, ja, sie haben noch Kohlenhydrate drin und das Rindfleisch eher nicht so, aber es ging ja gerade nur um die Proteine, ne? Ja. So viel dazu. Ja. Kann man mal ausprobieren. Ist wirklich lecker.
Gut, dann reden wir über was anderes, was diesen Monat sehr aktuell ist. Die Bundestagswahl.
Ja. Dann hau mal raus. Oder soll ich sagen, was ich zum ersten Mal gemacht habe? Aber nee, du kommst noch dazu. Na, ist ja noch nicht so weit. Briefwahl ja. beantragt. Also ich hab's noch nicht. Müsste wahrscheinlich morgen oder so.
Ich hab schon gewählt. Ja. Also am 24. September ist die Bundestagswahl. Geht wählen, liebe Leute. Und macht das Kreuz hoffentlich nicht zu weit rechts außen. Ich bin Wahlhelfer. Also ich bin Ersatzwahlhelfer momentan noch, aber bestimmt wird irgendjemand eine Ausrede haben und dann werde ich ran müssen. Mann. Ich war einmal Wahlhelfer, das ist schon lange her, bei der Briefwahl. Da haben sie mich eingezogen, auch erst Ersatzwahlhelfer und dann am Wahltag selbst wurde ich dann angerufen. Und seitdem jedes Mal, bei jeder verdammten Wahl schreiben die mich an. Dann bin ich aus Mainz weggezogen. Und dann war auch nichts in der anderen Stadt. Ich komme nach Mainz wieder zurück, andere Adresse und zack, direkt kriege ich wieder so ein Schreiben.
Wie bist du da reingekommen?
Was?
Na, wie haben sie dich als Wahlhelfer rekrutiert?
Gar nicht, du wirst da angeschrieben. Das Zufallsprinzip angeblich. Ich glaube aber, die haben mich auf dem Kicker. Der Zufallsprinzip halt unter den Wahlberechtigten und so weiter werden dann halt welche angeschrieben. Und dann kriegst du erstmal nur ein Schreiben, da steht da drin, da und da ist Wahl und quasi, es gehört zu deinen Pflichten, wenn du nicht eine bestimmte Ausrede hast und die Ausreden, da gehört schon einiges dazu, dass du daraus dich rauswinden kannst. Und eigentlich soll man das ja auch nicht. Gehört ja wirklich zu einer Demokratie. Es nervt halt nur. Ja, und dann musste ich Wahlhelfer machen. Also ich war erst nur Ersatzwahlhelfer und dann wurde ich angerufen, dass ich kommen muss. Und seitdem haben sie mich wohl in ihrem Adressbuch jedes Mal bei einer Wahl dann in Mainz, wenn ich in Mainz wohne, gewohnt habe oder wohne, wurde ich angeschrieben. Jetzt auch wieder und jetzt hat es mich auch erwischt. Also jetzt habe ich wieder ein Schreiben bekommen, dass ich Ersatzwahlhelfer bin. Und dann wahrscheinlich, irgendjemand wird ausfallen und dann werde ich wahrscheinlich da hinkommen müssen.
Wow, das ist ja krass. Ich habe irgendwie noch nie mitbekommen, wie man Wahlhelfer wird oder jemand, der Wahlhelfer ist. Und dann bist du die ganze Zeit da.
Es gibt glorreiche
Wahlhelfer.
Gibt auch welche von den Parteien, glaube ich, oder so, die sich dann freiwillig melden und das gerne machen. Und die sollen sich auch ruhig alle melden. Aber der Rest wird halt aufgefüllt mit quasi Zwangsrekrutierten. Und das kann jedem dann drohen.
Mit diesen freiwilligen Zwangsrekrutierten.
Genau. Ja, vielleicht haben unsere Hörer ja da Erfahrung. Oder melden sich jedes Mal freiwillig und wollen das unbedingt machen. Wie auch immer, auf jeden Fall, ich beantrage schon eine Weile die Briefwahl, weil ich dann immer denke, wenn ich Wahlhelfer bin, das war nämlich damals so, dass ich konnte dann nicht wählen. Ich wollte wählen gehen. Aber dann wurde ich angerufen, dass ich Wahlhelfer sein muss und ich war Wahlhelfer nicht in meinem Wahlbüro, sondern im Briefwahlbüro und dann konnte ich nicht mehr wählen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja jetzt super optimal. Außerdem wusste ich nie, wo ich denn am Wochenende bin und dann habe ich gedacht, beantragst du sicherheitshalber mal Briefwahl, dann kannst du auf jeden Fall wählen. Und du hast das ja jetzt auch zum ersten Mal gemacht, ne?
Ja. Vorher bin ich einfach hingegangen und jetzt habe ich Briefwahl beantragt. Dauert noch ein bisschen, aber dann kommt es hoffentlich an.
Ich habe das hier gesehen und dann konnte man einfach auch im Handy hier QR-Code einscannen und dann kann man direkt aufs Formular und da konnte ich dann eingeben und dann war das kurz drauf, war es dann auch schon da. Und dann ging es ja so ein bisschen los. Also jetzt erstmal zur Briefwahl, weil da habe ich einen interessanten Artikel auf tagesschau.de gesehen. Ich habe gedacht, also meine Einstellung dazu ist, es ist super, weil dann haben Leute, die eigentlich wählen wollen, aber dann vielleicht doch keinen Bock haben oder sie keine Lust haben, aus dem Haus zu gehen, trotzdem die Möglichkeit. Das ist eine Chance mehr zu wählen und kann die Wahlbeteiligung zu erhöhen, weil die ja doch immer weiter zurückgeht. Bei uns nicht so krass wie in anderen Ländern, aber dennoch, es geht schon stark zurück. Und dann hatte ich halt so ein bisschen da gelesen, dass das Ganze 1957 eingeführt wurde, mit dem Ziel, die wie es heißt, Allgemeinheit der Wahl zu sichern. Was das bedeutet, ist einfach, dass jeder die Möglichkeit haben soll oder möglichst jeder die Möglichkeit haben soll, an der Wahl teilzunehmen, ohne dass das Alter oder der Aufenthaltsort, zum Beispiel wenn man in Urlaub ist, oder Gesundheit dich dran hindern können. Das musste man dann aber auch immer begründen. Also wenn du Briefwahl machen wolltest, dann musstest du das begründen, und damit du das machen durftest. Diese Regel wurde 2008 abgeschafft, und du kannst jetzt einfach beantragen und dann kannst du auch wählen. Und es gibt jetzt wohl Bedenken von Verfassungsrichtern, unter anderem zum einen, dass das Wahlgeheimnis gefährdet ist, was ich verstehe. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, ob du unbeeinflusst warst oder unbeobachtet oder höchstpersönlich. In der Wahlkabine ist das ja so, aber so könnte jemand anderes für dich wählen. Zwar muss man das natürlich dann auch dazu schreiben und so weiter und ausfüllen und so Zeug, zum Beispiel im Altersheim, wenn da jemand dann hilft, um den ja, Leuten stimmt. zu helfen beim Wählen. Aber es kann halt auch so sein, dass es nicht mehr so ist, dass irgendjemand dem anderen den Umschlag wegnimmt und sagt, ich will jetzt für dich und du hast hier nichts zu sagen und ich gebe meine Stimme da und dahin. Oder dass jemand genau drauf guckt. Alles halt Grundsätze, die uns ja eigentlich zustehen. Kann ich verstehen, dass das ein Problem sein könnte. Betrifft mich jetzt nicht. Also ich war allein und unbeeinflusst, glaube ich. Aber auch der, und das ist dann schon wieder interessanter, der Meinungsbildungsprozess wird beeinflusst. Was das bedeutet, dass wenn man früher wählt, ich habe jetzt schon gewählt, wenn jetzt irgendwas wäre, wie zum Beispiel damals, als die Flüchtlingswelle hierher kam, wo ja bestimmt auch viele Leute gedacht haben, oh, das kann man nicht machen, da muss andere Seiten aufgezogen werden und so. Und dann könnten die darauf reagieren und ihr Kreuz bei einer mir unliebsamen Partei setzen. Und die Möglichkeit hätte ich nicht mehr, weil ich schon gewählt habe. Und die Wahl soll quasi dann eine Momentaufnahme sein, weil ich mit dem Wissen möglicherweise anders abgestimmt hätte. Und dann ist es nicht mehr die tatsächliche Mehrheitsmeinung zum Zeitpunkt der Wahl. Aber das Bundesverfassungsgericht hat der Allgemeinheit der Wahl, also eine möglichst hohen Wahlbeteiligung, dann den größeren Stellenwert beigemessen als die drohende Gefährdung des Wahlgeheimnisses. Aber problematisch ist es dennoch, weil das beides auch von wer schickt da immer die Wahlbeobachter, UN-Wahlbeobachter oder so, oder nee, EU in Europa, irgendwelche Wahlbeobachter, die haben das auch bei der letzten Bundestagswahl wohl kritisiert, dass das suboptimal ist. Ja, und jetzt gibt's dann so Vorschläge, haben nur gedacht, ich erwähne das mal, dass also ein Politikwissenschaftler, Politik irgendwas, was weiß ich, Staatsrechtler Alexander Thieler hat gesagt, der Wahltag ist der für eine Demokratie bedeutendste Tag, klar, und insoweit kann und muss erwartet werden, dass sich die Bürgerinnen und Bürger soweit möglich auch die Zeit nehmen. Stattdessen lieber zu brunchen und deshalb die Briefwahl zu nutzen, ist letztlich kein akzeptables Verhalten, wenn es darum geht, die Funktionsfähigkeit der Demokratie zu erhalten. Und er und auch andere schlagen halt vor, diese grundlose Briefwahl wieder abzuschaffen, den Wahltag auf Mittwoch zu legen und den Mittwoch dann zum Feiertag zu machen, damit die Leute dann halt auch wählen gehen können, damit es nicht so ein Problem gibt wie in den USA, wo die Leute, die sonst ihren Job verlieren und halt nur die reichen Weißen können dann wählen und so weiter, da wird ja auch so Schindluder getrieben ein bisschen. Und eventuell auch eine Wahlpflicht wieder einführen, wie es wohl in anderen Demokratien gibt. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
Aber was passiert da, wenn man nicht wählt bei einer Wahlpflicht?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es wäre was ich vielleicht noch vorher hätte recherchieren können.
Ja.
Aber gucken mal. Start mit Wahlpflicht. Ägypten. Also, Geldstrafe, Gefängnisstrafe möglich. Australien, 20 australische Dollar beim ersten Mal. Bei wiederholtem Fernbleiben sind auch Gefängnisstrafen möglich.
Krass.
Geldstrafe nur für Männer verpflichtend im Libanon und in Libyen. Wow. Frauen dürfen daheim bleiben. Männer müssen wählen. In Luxemburg bis zu 250 Euro. in der Schweiz 6 Franken. In Singapur werden Nichtwähler aus den Wählerlisten entfernt, bis sie einen Grund angeben, warum sie wieder wählen wollen. In Thailand auch.
Das ist ja mal konsequent. Ja, ich habe mir Briefwahl bestellt, weil ich halt in 2 Wochen darauf Staatsexamen habe und denke, ich will da jetzt nicht zum Wahlbüro und anstehen und warten und die Stimme abgeben. Und gleichzeitig ist es mir auch wirklich lieb, mich in Ruhe hinsetzen zu können und nochmal zu gucken, okay, wer ist denn da auf meiner Liste, nochmal zu googeln und so weiter. Ich finde, da hat man es dann nochmal direkt aufgelistet und kann sich anschauen. Klar, findet man auch vorher, aber...
Ja, ist dann aber halt auch schon unterschiedlich, welche Parteien dann in den einzelnen Bundesländern antreten können, welche Direktkandidaten es da gibt. Da musst du dich dann schon mehr recherchieren. Ich habe es halt auch so gemacht. Ich habe mir die Briefwahl zukommen lassen, dann bin ich die Liste mal durchgegangen, die Parteien, und habe mir das genauer angeschaut, mich ein bisschen mehr informiert und auch über die Direktkandidaten und so weiter. Und habe so meine Entscheidung dann getroffen. Ich verstehe auch die Bedenken von diesen Staatsrechtlern. Ich denke mir aber, wenn man Leute zwingen will, das gibt nur Riesenunmut. Das ist eine nette Idee, vielleicht auch nicht ganz so nett, aber das kannst du nicht machen. Das kannst du jetzt nicht einführen. Also da wird es Riesenstunk geben. Und das extra Mittwoch dann Feiertag dazu machen, die Bedeutung zu verdeutlichen. Also erstmal, wenn, muss es auch ein Feiertag sein, damit die Leute wählen gehen können. Aber auch dann ist es nicht gewährleistet. Ja, oder Dinger, wo halt gearbeitet werden muss, ne? Also ist echt ja nicht doch so, ja, genau, dass man wählen muss, das funktioniert halt auch nicht überall. Gut, ist Sonntag jetzt auch nicht der Fall, aber ich bin eher der Meinung auch, man sollte diese Briefwahl beibehalten, auch in ihrer jetzigen Form, um halt die Leute, die sonst vielleicht nicht wählen gehen würden, die sagen, okay, wenn, dann will ich Briefwahl machen, da habe ich keinen Bock mehr, da irgendwo früh aufzustehen, irgendwo hinzugehen oder anzustehen oder sonst sowas, mache ich lieber was anderes oder was weiß ich, ob ich da kann. Ja, dann will ich, dass die Leute lieber per Brief wählen als gar nicht. Hm. Ich finde, man sollte alles dafür tun, um die Wahlbeteiligung möglichst hochzuhalten.
Ich habe mir gerade gedacht, ich könnte ja verstehen, wenn sie eine Gebühr nehmen für, also weißt du, die Druck- und Organisationskosten und die Versandkosten, aber letztendlich würde es ja damit auch wieder die Leute ausschließen, die sagen, nee, die 5 Euro dafür habe ich jetzt aber nicht. Weißt du?
Ja, genau.
Von daher ist das System schon gut.
Ich habe auch, um da nochmal drauf hinzukommen, also als dieser ganze Zettel dann kam, da habe ich schon gedacht, Wahl-O-Mat, gibt es den Wahl-O-Mat schon? Wahl-O-Mat gab es noch nicht, der wurde erst Ende letzten Monats, glaube ich, freigeschaltet. Und seit diesem Jahr gibt es auch neu, Link kommt auch in die Shownotes zum Wahlnavi, das ist von RTL und was weiß ich und irgendwelchen Wissenschaftlern, so ähnlich auch wie Wahl-O-Mat. Die Auswertung ist ein bisschen anders, die Fragen sind andere, aber der sagt dir dann auch, welche Partei ein Programm hat, was dir am ehesten nahe kommt und so. Also vom System so ähnlich wie der Wahl-O-Mat. Bisschen anders aufbearbeitet. Ich weiß noch nicht, was ich besser finde, aber ich habe beides genutzt und ich war diesmal auch wirklich drauf angewiesen, weil meistens habe ich so irgendwie eine Tendenz. In der Regel, und das ist auch kein großes Geheimnis, wähle ich links der CDU.
Und auf Weiher, darf man das sagen?
Und bei dieser Wahl habe ich das erste Mal in Erwägung gezogen, eventuell auch CDU zu wählen. Und ich habe auch die FDP nicht total ausgeschlossen. Das heißt, man fällt eher so, ich habe natürlich alles, was rechts der CDU ist, ausgeschlossen. Ich habe mehr Wahlen für möglich gehalten, als ich sie wähle. Und dann habe ich auch überlegt, wie klein gehe ich mit der Wahl? Also willst du irgendeine kleine Partei, die nicht reinkommt? Oder was ist dir wichtig? Willst du irgendwie die Regierungskoalition beeinflussen? Oder willst du, wenn es eine Opposition ist, eine Partei möglichst stark in der Opposition haben, dass sie eventuell Punkte aus ihrem Programm der Regierung aufzwingen kann? Und ich habe mich da durchgearbeitet durch die ganzen Fragen in Wahlnavi und Wahl-O-Mat und das Ergebnis war jetzt nicht so überraschend für mich. Ich wusste, wo ich einigermaßen politisch stehe, aber es war trotzdem dann danach interessant. Du siehst ja bei den Thesen dann auch, wie die Parteien dazu stehen und was sie für Kommentare da abzugeben. Und dann gab es auch gewisse Punkte, wo ich gesagt habe, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Aber wo ich irgendwie gesagt hätte, nein, das will ich nicht. Oder ja, soll gemacht werden. Und da war ich einer Meinung. Dann habe ich eine Partei gesehen, die ich gedacht habe, der bin ich nah. Und die hat eine andere Meinung. Dann habe ich mir die Meinung dazu durchgelesen. Dann habe ich gedacht, ja, das könnte auch Sinn machen. Dann habe ich andere Meinungen gelesen. Dann habe ich gedacht, das kann auch Sinn machen. Da habe ich mich mit so gewissen Punkten dann ein bisschen mehr beschäftigt. Und das hat mich dann auch beeinflusst, auch in meiner Meinung. Und ja, also ich habe jetzt nicht blind das gewählt, was der Wahl-O-Mat oder das andere mir gesagt hat. Aber so richtig, ich habe das wirklich sehr intensiv genutzt, um meine Meinung quasi zu bilden, um mich fortzubilden, um über die Programme zu lernen und zu überlegen, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig und ja, wo setze ich meinen Schwerpunkt.
Wie lange hast du so gebraucht für den ganzen Prozess? Das klingt ja alles nach einer sehr intensiven Sache.
Ich habe mich ein Wochenende damit beschäftigt, also nicht rund um die Uhr, aber ich habe halt mal das gemacht, erst einfach mal diese das Wahlnavi und das das andere, dann habe ich so ein paar Parteien ausgeschlossen, andere eingeschlossen, dann bin ich halt das alles durchgegangen, die ganzen Punkte oder die mich zumindest interessieren. Es gibt so gewisse Sachen, wo ich mir denke, ist mir doch egal. Macht halt 15 Jahre Grundschule oder so. Ist mir natürlich auch nicht total egal, aber ich habe jetzt kein Kind und dann wäre das wahrscheinlich relevanter für mich. Ich selbst bin nicht mehr in der Schule und ich habe jetzt keinen direkten Verwandten, der in der Schule ist, wo ich denke, da könnte ich irgendwas beeinflussen. Ist ein bisschen vielleicht egoistisch die Sicht, aber ja, ist mir dann halt nicht so wichtig wie die Überwachung durch Videokameras oder sowas oder ob sie die Grenzen dicht machen, so Sachen. Ja, und also ich habe mich da schon, ich habe da Sachen durch den Kopf gehen lassen, dann nächsten Tag nochmal ein paar Sachen gelesen, auch auf die Seiten der Parteien gegangen und dann auch die Direktkandidaten, wo ich gedacht habe, ne, im Prinzip macht es eigentlich nur Sinn, dass man einen der beiden großen Parteien wählt oder einen der beiden nicht mehr ganz so großen Parteien. Ja. weil der Rest hat ja eh keine Chance und es gab es ja nur ganz am Anfang der Bundesrepublik, dass da welche geschafft haben, unabhängige Kandidaten oder so. Aber trotzdem habe ich gedacht, ich guck mal, für was sie stehen und ja, wo der Sinn dann da ist eventuell und guck mal, wie ich mich dann da entscheide.
Übrigens, ich habe heute tatsächlich einen zu Wählenden gesehen und zwar Berlin hat für die Grünen Mutlu, ich weiß gar nicht, wie er jetzt mit Vornamen heißt, aber es war halt ein leuchtend grün bedrucktes Auto mit Wahlsprüchen, wo ich dachte, meine Güte, welche arme Sau musste mit diesem Auto rumfahren. Und dann gucke ich ans Steuer und dachte mir so, oh, das ist der Typ von den Wahlplakaten. Jetzt nicht überfahren lassen, sonst kommst du in die Bild-Zeitung. Also ich war mit Fahrrad unterwegs, als ich das gesehen habe.
Ja. Ja, heute war hier Frau Merkel in Mainz auf dem Marktplatz. Aber ich bin nicht hingegangen. Ich habe ja schon gewählt.
Ach so, ich dachte, du machst Brief. Redenanwesenheit.
Nee. Damals als Schröder gegen wen war das? Gegen Kohl, ne? Die seine erste Wahl. Da waren beide auch in Mainz und da war ich in, das war so eine Phase, glaube ich, wo ich das erste Mal wählen durfte. Oder das erste Mal, meine erste Bundestagswahl, wenn ich mich gerade nicht vertue. Und wo wir dann auch mit der in der Schule drüber gesprochen haben und dann bin ich auch mit Klassenkameraden sind wir zu beiden gegangen, die kamen beide nach Mainz und haben uns dann beide angeschaut. Das war aber auch das einzige Mal, dass ich auf so Wahlkampfauftritten war.
Nein, vor lauter Aufregung. Als ich das erste Mal wählen war, also meine Eltern haben mir erzählt, ja, Erstwähler bekommen einen Handschlag und Blumenstrauß, das ist was ganz Tolles. Ja, was war? Nichts. Also wahrscheinlich ist es halt auch noch geprägt so aus DDR-Zeiten. Die haben gesagt, oh, Erstwähler, das ist was ganz Besonderes. Nee. Da haben sie aber schon vorher einen Tag nervös gemacht. Wie war das bei dir? Gab es irgendwas?
Nee.
Zur Einweihung? Ja. Ist ja schon krass genug, dass man wählen darf.
Ich war halt, ich fand das cool, weil meine Das Wahllokal war sehr lange Weile in meiner Grundschule. Meine Grundschule ist quasi direkt um die Ecke von meinen Eltern. Also das sind 2 Minuten zu Fuß, dann ist man da. Also kann quasi von meinem Garten schon über den Zaun auf den Sportplatz der Schule steigen. Und das da war immer, seit ich kleines Kind war, immer das Wahllokal. Und halt, wenn Wahlsonntag war, ist dann meine Großmutter und meine Eltern da immer hingegangen zum Wählen und ich durfte mit. Also ich bin dann immer mitgegangen, aber ich durfte dann nicht mit in die Kabine, sondern musste draußen davor stehen bleiben,
ja.
damit ich die Wahl auch nicht beeinflusse. Aber das war dann schon immer was Besonderes. Und ich weiß auch, dass meine Großeltern sich dann auch immer schick gemacht haben, zum Beispiel, wenn sie wählen gegangen sind. Ne? Also nicht einfach im Jogginganzug hin, sondern halt schon Anzug oder Mantel an oder sowas und so dann wählen gegangen, dass es irgendwie was Besonderes ist. Und da, als ich das erste Mal dann selbst wählen durfte, bin ich dann auch mit meinen Eltern und meiner Großmutter hin, wie ich das früher als kleineres Kind auch gemacht habe. Und dann war das schon was Besonderes, das erste Mal, dass ich quasi in die Kabine rein durfte und dann auch Kreuz machen durfte.
Ja, das war so, oh Gott, was muss ich tun? Meine Güte, der Zettel ist ja riesig. Oh, steht hier der Nächste da und kann es kaum erwarten, dass ich hier fertig bin? Ich habe mich da ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt.
Ja. Weiß auch noch, meine zweite Wahl war, glaube ich, die Europawahl. Und das war dann schon krass, weil da bekommst du ja so ein DIN A0-Poster ungefähr vorgelegt. Ich meine, das ist die Europawahl. Oder alles Mögliche und dann panaschieren und Dingsbums und machen und wo das alles eine eigene Wissenschaft ist. Ja, ich meine, das war die Europawahl. Oder was? Nee, Landtag war es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Oder es war sogar noch mit irgendwas anderem zusammen. Ich glaube, mit Stadtratswahl oder so, der Bürgermeisterwahl zusammen. Und dann hast du mehrere Zettel und Umschläge und das war dann richtig aufregend.
Ja, und dein Zettel fliegt dir um die Ohren in die nächste Kabine und du denkst dir, oh, verdammt, hoffentlich macht er kein Kreuz.
Ja. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Leute, geht wählen, wenn ihr dürft. Weil das ist halt die einzige Möglichkeit, die wir hier haben. Oder eine der wichtigsten Möglichkeiten, die Politik zu beeinflussen. Auch
weißt
wenn man
du,
meint,
es
ändert sich nichts. Ja.
Was ich aber gut finde, es ist nicht wie bei der US-Wahl, wo man quasi 2 Scheißmöglichkeiten hat, sondern ja, es gibt so ein paar Sachen, wo man denkt, um Gottes Willen, nein, aber der Großteil ist schon irgendwie so, wo man denkt,
ja, ich.
Da geht nicht die Welt unter, wenn die gewählt werden.
Ich. USA in allen Ehren mit ihrer Demokratie und so weiter, die ist meiner Meinung nach nur zum Teil auch ein bisschen veraltet. Und ich finde es ganz gut, dass wir hier nicht direkt den Bundeskanzler wählen, wie die Amis den Präsidenten wählen, sondern dass wir halt die Parteien wählen und die Parteien, die wir gewählt haben, dann den Bundeskanzler wählt. Oder die Bundeskanzlerin. Das finde ich besser. Ist zwar auch bei uns schon so ein bisschen mit dem Wahlkampf, ne, als es dann das TV-Duell gab und Merkel gegen Schulz und alles wird personalisiert. Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, das fing auch mit Schröder an, das TV-Duell. Ne? Vorher gab es das noch nicht.
Oh Gott, da fragst du aber echt nicht die richtige.
Ich meine auch, dass das so in meiner späteren Jugend aufkam, das erste Mal so richtig. Aber da war es dann halt auch nur mit 2 Parteien, dann wollten die anderen Parteien auch dabei sein. Das ist halt anders als bei uns bei den Amis, aber ich finde das bei uns ehrlich gesagt besser.
Ja.
2002 war das erste wohl. Die ersten beiden echten Kanzlerduelle zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber.
Ach ja, stimmt. Da wollte der auch mal Kanzler werden. Oh je.
Ja, ich erinnere mich. Ja, dieses Mal habe ich es nicht geguckt. Du?
Nee.
Das kleine Duell mit den anderen Parteien, was ich auch ein bisschen albern finde.
Da war ich in Bayern und habe mich mit Akupunkturnadeln auf der Alm festtackern lassen. Naja, so ungefähr.
Ja. Gut, gibt es sonst noch irgendwas zu Wahlen? Sonst haben wir da, glaube ich, ausführlich genug drüber gesprochen.
Naja, so unpolitische Wahlthemen haben wir noch, nämlich Wollladenwahl. Für all die strickenden Hörer, die wir ja bestimmt schon zahlreich angelockt haben. Denn was kann man besser während eines Podcasts machen, als zu stricken? Jetzt mal ohne Scheiß. Gibt es irgendwen von den Hörern, der strickt? Schreibt mal einen Kommentar. Gibt ja jetzt auch auf Instagram die Möglichkeit. Habt ihr einen Account bei Ravelry, dem Strickforum? Ich würde sofort vorbeischauen. Ja, und dann bleiben wir auch gleich beim Strickforum, denn da gibt's jetzt einen Roadtrip-Planner. Sommerurlaub ist ja jetzt schon noch die Zeit dafür. Ist ein beliebter Moment, um sich Souvenirwolle mitzubringen. Also Wolle vor Ort zu kaufen und sich dann ein Andenken zu stricken.
Im Übrigen, ich hoffe, du weißt, dass ich dich nicht auslache. Ich finde das lustig, weiß aber genau, dass ich ja genauso Nerd-Themen habe. Also ich lache drüber, aber ich habe vollstes Verständnis dafür. Es klingt nur so lustig, ne? Souvenirwolle.
Ja, das ist so albern. Ein paar Maschen runtergefallen, hallo.
Das ist so albern, genau wie in unserer, in der Rasiergruppe, wo ich bin, wo die Leute dann auch sagen, oh, ich bin morgen geschäftlich in der und der Stadt. Gibt's da irgendeinen Rasurladen? Gibt's da irgendwas, wo man hingehen muss, um Rasiersachen zu bekommen? So.
Ja, richtig, genau das, nur mit Wolle. Also mit rasierten Schafen quasi. Ist alles das Gleiche letztendlich. Und da kann man halt eingeben, ich fahre von London nach Brighton und was gibt's denn da so für Wollläden auf der Strecke? Und dann kannst du sagen, wie viele Meilen du bereit bist, von der Route abzuweichen. Und dann schlägt es dir die Wollläden vor, zeigt, was haben die so für ein Angebot, kannst dir anschauen, was wurde schon aus den dort gekauften Wollprodukten gestrickt. Ist echt richtig cool. Also wenn du das ja kennst dann von den ganzen Rasurgeschichten, das ist doch das Tool, von dem man träumt, oder?
Ja. Ja, das stimmt.
Ich habe mir das halt mal ausprobiert. Es geht nach dem Staatsexamen für mich nach Portugal, Roadtrip-mäßig, und das funktioniert. Ich weiß jetzt, wo ich ranfahren muss. Da schmeiße ich den Wollanker raus und sage dann, stopp, hier halten, okay, bis morgen, ich gehe dann mal Wolle schuppen. Ja. Es ist halt auch echt, es klingt komisch, aber es ist super. Zum Beispiel habe ich mir von Texel Wolle mitgebracht, die verstrickt, und liebe die daraus entstandenen Socken. Also für meine Mutti und mich, und muss dann immer an die schöne Zeit da denken. Also es ist ein super Andenken. Es ist individualisierbar. Man hat Spaß, wenn man es aussucht, Spaß, wenn man es herstellt, hat Spaß und Nutzen daran, wenn man es trägt. Ja, total schön.
Ja, es ist cool. Und es ist ja dann vielleicht auch noch halt wirklich was Besonderes, wenn du weißt, okay, das habe ich jetzt gestrickt mit der Wolle von da und da, dann verbindest du auch gleich eine Erinnerung da dran und so weiter. Nicht nur, dass es vielleicht tolle Wolle ist, einfach auch, dass eine Erinnerung mit dabei ist.
Total. Und ist natürlich, am liebsten kaufe ich dann auch Wolle, die es nicht überall gibt. Ist ja ein bisschen witzlos, wenn du den Standardrasierer, den du in jedem billigen Online-Shop findest, nimmst, sondern musst natürlich was nehmen, was es nur am besten vor Ort gibt. Und dann denkst du dir, sie war so schön, verdammt, kriege ich ja nie wieder diese Wolle.
Cool.
Ja.
Gut, eigentlich hätte ich jetzt noch ein Thema gehabt, aber ich glaube, das schieben wir mal lieber auf nächste Woche. Weil wir sind, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben, aber wir sind, glaube ich, schon deutlich über eine Stunde. Und es muss ja nicht total lang werden. Reden wir dann das nächste Mal drüber.
Okay.
Ich verrate noch nicht, was es ist. Dann sind wir so langsam, sogar so schnell am Ende.
Ja. Schreibt uns ruhig ein paar Kandidaten. Schreibt uns ruhig ein paar Kommentare. Gerne auch auf Instagram. Wir freuen uns. Und lasst mir euren Profilnamen im Strickforum Ravelry da. Da könnt ihr mal gucken, was ich hier immer stricke während der Sendung.
Ja, du kannst ja auch ein Bild posten von Stricksachen auf Instagram und dann können die Leute darunter dann kommentieren, falls sie auch stricken. Aber wir haben noch wenige Follower, also folgt uns ruhig dort. Brauchen noch ein paar mehr, nicht nur Bots aus Russland.
Ja, das stimmt. Okay, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Tschüssi.